Okay, we have everyone. Welcome back on stage.
Willkommen wieder auf der Bühne. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Wir möchten in der nächsten halben Stunde hier eine Podiumsdiskussion durchführen und dann auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Ich möchte noch einmal unterstützen, wie kreativ die Vorträge waren, die wir gerade gehört haben und wie anspruchsvoll sie waren. Und danke für die Zauberei von Adania, die es geschafft hat, dass hier Themen zusammengebracht werden, was man zuerst einmal für unmöglich halten würde. Ich war von vielen Dingen überrascht und ich denke, es gibt deswegen viel, über das wir hier sprechen könnten. Um der Diskussion einen Rahmen zu geben, möchte ich vorschlagen, um diese unterschiedlichen und kaleidoskopischen Diskurse zu charakterisieren. Und Boris hat ein Modell vorgeschlagen, das von den postmodernen Anthropologen oder den kritischen Anthropologen vorgeschlagen hat. Wir können das natürlich gerne diskutieren. Dann kommen wir zurück zu James Fabian und das können wir auch vielleicht in Verbindung bringen zu Michael Tosi zum Beispiel, einem anderen kritischen Anthropologen, der sehr selbstkritisch postmoderne Anthropologie macht und wir könnten es vielleicht dann auch über postkoloniale Archäologie sprechen. Das ist recht interessant, mal darüber nachzudenken. Denn das Fach Archäologie vergisst häufig, dass sie in einem postkolonialen Kontext stattfindet. Und dann wird es recht schwierig mit den weiteren Rednern. Kolja Sis, der pasolinische Skriptologist. Skriptologie als neues Fach. Diese Inspiration kam ja gerade und wir können vielleicht unsere Freunde Shahan und Zaha als politische Ökonomen bezeichnen oder vielleicht noch seltsamer die Radioaktivisten oder Aktivistinnen. Radioaktiv und Aktivismus kommen hier zusammen. Wie können wir es jetzt schaffen, dass diese unterschiedlichen Charaktere miteinander ins Gespräch kommen? Vielleicht fragen wir uns erst einmal gegenseitig Fragen, Boris und Sanna. Und zuerst einmal eine Frage, die an euch beide geht. Boris, möchte ich erstmal fragen, eine Referenz, die mir in den Sinn kam, als ich dir zugehört habe, hinsichtlich der Rolle der Infrastruktur in ihrer Anwesenheit und Abwesenheit. Ich erinnere mich an eine Diskussion von kontemporänen Anthropologen, Bezug nimmt auf die Tatsache, als Lévi-Strauss mit dem Cadiveo-Stamm in Brasilien war in den 30er Jahren. Lévi-Strauss hat immer wieder unterstrichen, dass dass er die Stromleitungen, die es dort gab damals, niemals im Foto erschienen. Und er hat immer versucht, die Menschen zu fotografieren ohne diese Stromkabel. Und ich würde gerne wissen, ob du vielleicht ein wenig mehr dazu sagen könntest, was das in Bezug auf Infrastruktur bedeutet. Das ist ja eins der wichtigen Themen, die wir heute besprochen und über das du auch gesprochen hast. Wie siehst du dieses Thema der Infrastruktur in dem Spannungsfeld, das du heute aufgeführt hast in Bezug auf Rechtsextremismus zum Beispiel? Und die Frage an Zeynep ist dann etwas einfacher vielleicht, da du ja eine historische Kritik der Archäologie betreibst und du dich mit der Rolle der Objekte befasst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dies als freudianische Metapher zu nutzen oder ist es eher im Sinne von Agatha Christie zu verstehen? Boris, vielleicht zuerst. Ich interessiere mich natürlich sehr viel stärker für die ideologische Infrastruktur dieser Bedingungen, über die wir hier sprechen. Und es ist ganz schwierig zu sagen, ob das historisch ist und was unsere Perspektive ist. Ist das der souveräne Blick auf die Geschichte oder ist das das, was ich ja schon sagte, ist das diese historische Temporalität, die sehr schwierig ist heutzutage? Johannes Fabian als Anthropologe ist ein sehr traditioneller Marxist. Er vertritt eine klassische marxistische, und ich würde ihn nicht postmodern nennen, wird das wahrscheinlich auch gar nicht gefallen. Er hat diese klassische kritische Motivation, sich mit den Unterschieden zu befassen. Und das, was er in seinem Buch zum Ausdruck bringt, war genau diese zeitliche Differenz, die geschaffen wird durch eine Art Wissen, nämlich Anthropologie, und das, was sein marxistischer kritischer Beitrag ist, und zu sagen, diese zeitliche Differenz ist wirklich so in Wirklichkeit sozial. Die soziale Bedeutung, dass es einen Unterschied gibt, die soziale Unterschiede der Ausbeutung und der Unterdrückung beschreibt. Und so habe ich die Eisenbahn betrachtet, dass sie nicht nur eine Infrastruktur für den Verkehr und Transport ist, sondern eine Infrastruktur, wie ich schon sagte, einer nicht synchronen Temporalität und der sozialen Beziehungen ist. Und was für mich interessant war und ist, sind die Kontinuitäten, nicht die Brüche, historischen Brüche. Oder als das osmanische Bahnprojekt nach dem Ersten Weltkrieg sich verändert oder im Zweiten Weltkrieg oder wie einige Historiker, sowohl links und rechts, das als den Zweiten Dreißigjährigen Krieg in Europa nennen. Das könnte eine andere Perspektive sein. Aber mein Punkt ist eigentlich, wenn wir uns diese Unterschiede, diese temporalen Unterschiede angucken, die permanent durch den Kapitalismus reproduziert werden, und heute wird das von den Mächten in dieser neoliberalen globalen Welt durch Migration und so weiter wieder umgesetzt werden. Die zeitliche Differenz ist immer da. Und die Herausforderung für uns alle ist, um das aufzugreifen, was Frederick Jameson sagte, auch 83, glaube ich, in seiner politischen, was er über das politische Unbewusste geschrieben hat, er beginnt mit diesem berühmten Satz: Es ist immer eine Größe der Geschichte, aber wie, das ist eine offene Frage. Also wenn man diese multiplen Temporalitäten, die sich auch widersprechen, wie kann man das zusammen? Ja, und laut der herrschenden Ideologie leben wir in posthistorischen Zeiten. Nach Fukuyama, nach den ideologischen Entwicklungen der Menschheit. Sie ist zu ihrem Ziel angekommen, und wir leben angeblich in dieser letzten Phase dieser Entwicklung der westlichen liberalen Demokratie und so weiter. Das zerbröselt jetzt, und es vor unseren Augen geschieht das, dass sich hier alles auflöst. Und das Schwierige ist doch zu sehen, welche Gefahren jetzt entstehen durch dieses Auseinanderbrechen dieser postkommunistischen Ordnung und des utopischen Versprechens des Ende der Geschichte und der weiteren Entwicklung der westlichen Welt in ein demokratisches Paradies. Und Deswegen erwähne ich auch Faschismus und die Gefahr des Faschismus und die Tatsache, nicht wie Bloch es sagen würde, dass wir alle im selben Jetzt leben. Es ist gefährlicher, sondern nicht alle von uns leben in derselben Vergangenheit. Und vor allen Dingen aus der Perspektive hier in Berlin, in Deutschland, dieses mächtige Land, das diesen Eindruck erweckt, dass wir alle hier uns im Auge des Sturms befinden. Hier ist es ruhig. Wir haben einen Kulturgarten, wir können darüber sprechen, aber um uns herum, wenn wir die Fenster öffnen, wird es sehr viel gefährlicher. Und deswegen glaube ich, dass wir von dieser Bahn lernen können, nicht wie wir die Wahrheit der Vergangenheit entdecken können, sondern wie wir die Wahrheit entdecken können, dass diese Vergangenheit niemals endet. Sie besteht fort und sie ist noch gefährlicher als früher. Und wir haben keine Mittel, weder intellektuelle noch kognitive, noch politische und vielleicht auch militärische, gewalttätige, warum nicht, um diese Entwicklung zu stoppen. Danke, Boris. Zeynep, möchtest du vielleicht meinen Bezug zu Agatha Christie und Freud aufgreifen? Und ich werde mich nicht festlegen auf das eine oder das andere. Was ich sagen möchte, wenn man sich auf die Forschung einlässt, historische Forschung, dann werden die Dinge sehr kompliziert. Ich habe auch Freud und Jameson und Said gelesen. Und ich wurde natürlich von all ihnen beeinflusst. Aber wenn man Fallstudien forscht, dann wandelt sich alles. Und die sich widersprechenden Temporalitäten waren plötzlich nicht mehr da, als ich die Berichte gelesen habe. Auch der westlichen Archäologen selbst. Es gibt so viele und ich habe das alltägliche Leben an den Ausgrabungsstätten untersucht. Die Beziehungen waren so kompliziert und ich konnte nicht mehr an zwei Temporalitäten, die sie widersprechen, denken, denn die Archäologen arbeiteten sehr lange Jahre dort und sie waren Menschen. Und dann gibt es hier diese Figur in der Mitte, die osmanischen Beamten. Wo passen sie in dieses Muster der Temporalitäten hinein? Und zumindest auf diesen Ausgrabungsstätten im Osmanischen Reich. Und es gab sehr, sehr viele Ausgrabungsstätten. Was ich deshalb vorschlagen würde, wäre nämlich, dass diese Theorie sehr verführerisch ist. Und sie hat mich verführt. In meiner früheren Arbeit hat man das deutlicher gespürt. Aber ich neige immer mehr dazu, dass ich mich tief in die Fallstudien hineinbebe und die Quellen genau lese. Zum Beispiel, ich habe den Orient Express untersucht, Agatha Christies Buch. Und es gibt ein weiteres Buch, kein Kriminalroman, sondern ihre Erinnerungen, in der sie ihre Reise mit dem Zug nach Bagdad beschreibt und was sie sieht während dieser Zugreise, was sie erfährt. Vielleicht kennen Sie das Buch, der Titel ist Escaping Me, aber es ist ein Memoir, die sie geschrieben hat, was sie erlebt hat. Und es gibt echt interessante Punkte. Und sie spricht zum Beispiel einfach darüber, dass sie, was sie einkauft in London, bevor sie dorthin fährt, als Vorbereitung auf die archäologische Ausgrabung. Und sie beschreibt ganz detailliert zum Beispiel, was jeden Tag gegessen wird. Aber wir finden auch viel darüber, wie sie und ihr Mann in Beziehung treten zu den Menschen vor Ort. Und ich wollte natürlich mal eine postkoloniale Dichotomie weiterverfolgen, aber ich konnte das nicht weiter, als ich das gelesen habe. Was hast du genau gesagt? Die Dichotomien. Ich wollte diese Dichotomien, die ich für durch die theoretischen Schriften nicht gelesen hatte, gerne weiter verfolgen, aber das war mir nicht mehr möglich. Ich würde nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Aber als Historikerin betrachte ich jetzt Theorie immer mit einem Salzkorn in der Suppe. Theorie ist sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe auch herausgefunden, dass man natürlich eine Theorie nehmen kann und dann passt man die Fakten darauf an. Oh, aber das ist aber nicht ethisch, das ist nicht gut, das kann man nicht machen. Und es gibt ja so viele Fragezeichen und ich versuche Klärungen zu finden. Und Freud, ich weiß nicht mal, was Freud gelesen hat, ob er die Berichte von Archäologen damals gelesen hat oder ob er einfach nur theoretisiert hat auf der Grundlage etwas anderen. Aber ich bin keine Freud-Expertin. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Rückführung von Objekten, die du erwähnt hast. Die Frage der Rückbringung von Objekten ist ja ein wichtiges Thema für viele ehemalige kolonialisierte Länder in Bezug auf die westlichen postethnografischen Museen, die sich zum Beispiel als Musée de l'Art Primitif, also Museum der primitiven Kunst nennen. Also diese Rückführung ist ein Thema, das die Temporalität verzögert bis in die Gegenwart. Denn die Frage wird ja nie gelöst. Das ist ein typisches Beispiel eines Situation um die Objekte herum, die diese Diskussion bis in die Gegenwart verlängert. Ach, das ist so viel. Also die Rückführung wird nicht stattfinden. Das Pergamonmuseum, der Pergamontempel wird niemals zurückgegeben werden. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass und man hat vielleicht die Diskussion über die humanistische und enzyklopädischen Museen wie das Metropolitan Museum of Art und die Museen in Deutschland und im Louvre versus den nationalistischen Museen verfolgt haben, die Politik benutzen in Verbindung mit antiken Schätzen wie Iran, Irak, Türkei, Griechenland, Italien. Ich glaube, das enthält keine Wahrheit, aber das ist gar nicht das Thema. Was interessant wäre, ist nämlich, wenn die fantastischen Museen, die nicht die antiken Schätze zurückgeben werden könnten, wenn sie zumindest die Geschichte der Beschaffung anerkennen würden, dass wäre aus Bildungssicht heraus sehr wertvoll sein, das zu tun. Also wenn Schüler ins Museum gehen, ins Pergamonmuseum, dass sie dann mehr erfahren als nur die Geschichte des Tempels. Vielen Dank, Zeynep. Und da wir nicht mehr sehr viel Zeit haben, möchte ich jetzt ganz schnell zu den zwei performativen Vorträgen von Jazid und Shahana und Sarah kommen. Es war wirklich sehr spannende diskursive Erfahrung. Wir haben den Dokumentencharakter überwunden, vor allen Dingen wegen der Rolle, die die Natur oder die Landschaft hier gespielt hat in beiden Vorträgen. Und das war sehr beeindruckend. Yazid, ich dachte an diese permanente Spannung, die du ausgespielt hast, zwischen einerseits der Fluidität des fließenden Charakters der Landschaft und der Eloquenz auf der einen Seite. Also du möchtest, dass die Landschaft spricht, aber auf der anderen Seite die Täuschung der Landschaft und das Schweigen der Landschaft, also diese Fluidität, Eloquenz, auf der anderen Seite Täuschung und Stummheit. Könntest du das noch mal ein wenig ausführen? Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass dies dieser erste performative Vortrag war, den du gestaltet hast. Deswegen würde ich gerne wissen, welche unterschiedlichen Rollen du der Rolle in deiner Arbeit zuschreibst. Und Sarah, vielleicht könnt ihr ja auch etwas über die Rolle der Natur sagen, etwas, das kontaminiert ist, radioaktiv ist oder der Sabotage unterliegt, wie ihr sagt es. Ich würde gerne wissen, ob die historische Sabotage, über die wir erfahren haben, hinbezüglich der osmanischen Eisenbahn, diese NAP, das sehr gut in Ihrem Buch beschreibt, wie die Sabotage stattgefunden hat oder wie sie die zukünftige Sabotage aussehen könnte, wenn ihr glaubt, dass die zukünftige Sabotage unserer miteinander in Verbindung stehenden Welt geschehen wird, wie diese zukünftige Sabotage aussehen könnte. Ich interessierte mich dafür, wie wir navigieren in dem Wissen, was wir aus der Landschaft erhalten, ob das visuell ist oder ob das sozial oder politisch konstruiert ist. Und was ich besonders spannend finde, ist die Tatsache, wie wir alle oder welches Regime hier navigiert in diesem Wissen und was der Fokus ist und was hier beiseite gelassen wird. Und was mich dazu gebracht hat, an diesem Projekt zu arbeiten, ist, wie die Geschichte sich hier wiederholt. Und ich interessiere mich daran, was die palästinensischen Autoritäten oder die Behörden über Landschaft, das ganze Befreiungsprojekt, das neue Befreiungsprojekt, das hier in dem Projekt der palästinensischen Behörden, des Staatsaufbaus involviert ist. Landschaft ist hier, wird hier gesehen als etwas, das als eine Infrastruktur dienen soll für den neuen Staat. Und darin findet sich auch ein enormes Schweigen in diesem Projekt. Es gibt hier auch unterschiedliche Temporalitäten, die hier eingeführt werden, nämlich die Temporalität des neuen liberalen Formats Palästinas in der Art und Weise, wie Landschaft betrachtet wird und das im Gegensatz zu dem Befreiungsprojekt und wie das Projekt, Befreiungsprojekt auch durch den politischen Willen reduziert wurde und die Landschaft kumulierte hier in den 60er und 70er Jahren, dass sie die Wurzeln der Palästinenser sind und es war in einer folkloristischen Beziehung. Es scheint, dass wir wieder uns in Beziehung setzen zur Landschaft. Der politische Wille muss sich mit der Landschaft befassen. Und deswegen habe ich die Bahn als Vorwand genommen, um mich mit dieser Beziehung zu befassen. Und es hat natürlich unterschiedliche Schichten. Das sind zwei Narrative. Und der Text von Mitchell über die Landschaft, das ist wirklich der Text, den man hier auf dem Bildschirm gesehen hat. Und er sagt, er sei ein Tourist, aber er arbeitet sehr bewusst und möchte helfen und unterstützen. Und das ist die Narrative von Mark Twain, als er nach Palästina gereist ist. Und man kann hier natürlich die Landschaft in unterschiedliche Schichten untertreiben. Und es gibt ganz andere Perspektiven, zum Beispiel aus palästinensischer Sicht, aus der Perspektive der Familie und die Beziehung, die zu den Blumen zum Beispiel besteht. Also es ist ein Prozess der Navigation durch Wissen, visuell und sozial konstruiert durch die Klasse oder Politik. Und das ist mein Interesse. Also es geht nicht nur um das Schweigen und was spricht, also ob die Landschaft sprechen kann oder nicht, sondern was man möchte, dass die Landschaft sagt und das, wodurch man selber zum Schweigen kommt und wie man das als Ideologie konstruiert. Gibt es noch heute merkt man heute noch die Maler aus den 70er Jahren aus Palästina, die die Landschaft gemalt haben. Gibt es da noch Auswirkungen, kollektive Erinnerungen? Ist das gemeint? Ja, ich denke, die Ikonografie dieser Landschaft herrscht immer noch vor und ist in unserer Köpfen. Zum Beispiel die Idee eines Olivenbaums. Wenn man sich die Ikonografie anschaut, dann zeigt das auf die 60er, 70er. Aber so, wie man das ganz individuell langsam, man betrachtet das Land und welchen Wert dieses Land hat. Und wenn wir praktizieren etwas, was konstruiert wird in unseren Köpfen. Die Beziehung zu den Bildern ist eher nostalgisch und bezieht sich damit auf die Vergangenheit. Aber es gibt hier natürlich einen Austausch zwischen den Faktoren der Ikonografie und der Vorstellung. Vielen Dank, Jana. Vielleicht möchtest du dazu etwas sagen zur Sabotage?
Ja, vielleicht nochmal ganz zurück zur Landschaft, als Boris gerade den Orient Express beschrieben hat, ohne Türen, aber mit Spiegeln, die nach innen zeigen, das hat mich daran erinnert, es gab 82 diese Geschichte der Ägypter, die nach Paris gehen, die gehen in ein riesiges Kaufhaus und verirren sich dort und jedes Mal, wenn sie feststellen, dass sie, wenn sie raus wollen, stellen sie fest, dass das ein Spiegel ist und kein Ausgang. Das ist so eine Metapher, dass Paris riesig ist, ein Labyrinth, diese ganzen Ausstellungen. Und deswegen geht es darum, was spielt die Repräsentation in unserem Leben für eine Rolle? Wie sehen wir die Realität? Welche Blickweise, welche Sichtweise haben wir? Und deswegen wollten wir sehen, wie die Eisenbahnen nicht nur auf materielle Weise als repräsentatives Element fungieren, wie sie eben Reisen ermöglichen, nicht nur durch besetzte Gebiete, sie reorganisieren, also auch oder redefinieren die Landschaften. Und das haben wir gesehen in Palästina, aber eben auch in verschiedenen Regionen Indiens. Und Sabotage funktioniert auf der einen Seite auf der materiellen Ebene, an den Bahnen und Bahnschienen selbst, aber auch auf symbolischer Ebene, indem sie nämlich das Bild der Nation zerstört. Ja, und ich glaube auch, um diese Verbindung zur Landschaft wiederherzustellen. Wir haben uns bei diesem Projekt auch dafür interessiert, oder wir haben Mega-Development, also Mega-Entwicklung in Pakistan uns angesehen, verschiedene Projekte, und das hat uns sehr interessiert. Wir wollten verstehen, wie diese Orte zu Orten geworden sind, die eine Art Kreuzung von extremer Umweltverschmutzung und Automatisierung und Sicherung geworden sind und gleichzeitig aber auch Schauplatz von ethnonationalen Kämpfen und Konflikten, wo zum Beispiel solche ethnischen Minderheiten gegen den pakistanischen Staat aufbegehren. Und dementsprechend war die Geschichte der Bahn und der Widerstand insbesondere interessant, weil die Bahn sehr viel Sabotage gesehen hat. Und da gab es eine ganz klare Kontinuität von kolonialem Widerstand gegen also die britischen Kolonialherren. Und dann gab es den Widerstand verschiedener nationaler Minderheiten gegen den Staat Pakistan. Und dementsprechend gab es da so eine Art Aneignung dieses Projektes, diese Kontinuität sozusagen, die in Linie stand. Wir sollten vielleicht ein oder zwei Fragen aus dem Publikum zulassen und dann werden wir versuchen, noch eine kleine Pause vor der nächsten Sitzung zu machen. Wenn es also Fragen im Publikum gibt, ganz konkrete Fragen mit einem Fragezeichen am Ende bitte. Dankeschön. Ich wollte Zeynep Şelik eine Frage stellen. Ich habe festgestellt, als Sie die osmanische Archäologie diskutiert haben und wie Sie hatten Referenz zu Hamdi Bey, Sie haben aber nicht, was Sie hier nicht erwähnt haben, oder die Frage ist, ob die Osmanen sich bestimmte Gebiete, archäologische Orte angeeignet haben auf koloniale Art und Weise. Aber Adana und Balberg, zum Beispiel aus Perspektive Istanbuls, sicherlich zwei Seiten desselben Landes darstellten. Und die Frage ist, sollten wir das ernst nehmen, dass war die osmanische archäologische Tradition, hatte die eine integrative Notion von imperialer Ideologie, indem dass die Artefakte aus verschiedenen Teilen zusammengebracht wurden, oder war es tatsächlich kolonial? Und ich würde auch gerne fragen, eine kurze Frage noch an Yazid, wäre das möglich? Ja, Yazid, ich bin sehr interessiert an der Frage, wie Sie die Daten um 10 Jahre verändert haben und die Osmanen, die Briten und die Franzosen in diesem Damaskus-Setting zusammengesetzt haben. Können Sie erklären, warum Sie das gemacht haben? Ich beginne zunächst mit der Frage des osmanischen Kolonialismus. Ich habe da sehr stark drüber nachgedacht, Selim, das weißt du auch. Und es gibt sicherlich Aspekte des osmanischen Kolonialismus, die in dem Versuch, arabische Ideen zu zivilisieren, davor kommen. Aber bei der Archäologie, da bin ich nicht sicher. Osman haben die in den 1890er Jahren nicht darauf aus, über das Ende des Reiches nachzudenken oder Dinge zu exportieren von woanders. Nein, es war und ist das Osmanische Reich und Istanbul war die Hauptstadt des Reiches. Wie konnte er sich vorstellen, was Jahrzehnte später passieren würde? Und ich denke, das war der Grund, warum sie die Dinge aus den Provinzen nach Istanbul
that they don't bring everything. Given their financial restraints, they try to create a network of museums within public buildings. And I'm also thinking this is even better than the Imperial Museum in Istanbul, that is to put antiquities in a government palace or in a school, because more people have access to it. And how about a police station? To have a museum in a police station, so many people come and go. Of course, it's very difficult to do research on this. What I find is a little piece here, a little piece there, but I can use my imagination. And I can see what exhibiting antiquities in a high school means, especially because I know something about the textbooks and the way history is taught at the time. So I don't think the colonialism aspect of the late Ottoman Empire extends to archaeology.
Yes, I mean, there's a mixture of time, and we're talking about end of 19th century, Mark Twain, and then we're talking about Mitchell, which is recent, and we're talking about Khalil Sakakini, end of the Ottoman, and I just merged them in one date. And I think this is because, again, as Boris said, this is history repeating itself and continuously, and, you know, that kind of relationship. If you want, I mean, I can do the same film nowadays on based on Rajah Shahada's Palestinian Walks versus the advertisement of the new city of Rawabi, and it would really sort of fit nowadays as well. So it's not about the issue of time. It's how landscape becomes a reading. A metaphor for constructing what is a good temporalities and what is good, what is bad, and whose culture is really good. And you can see that in the advertisement of Rawabi, for example, nowadays, instating what is a good Palestinian and how do they behave on a daily basis, what do they do, how do they shop, how do they dress, and in which buildings they live. And and the way they purge the landscape in their advertisement and sort of create an empty landscape that is now full with villages. So I mean, it's not about time as a historical archaeology of knowledge as much as it's how these issues of the temporalities of the landscape really sort of continues and move on. So this is not a historical project, I mean.
One last question, maybe?
I have a question for Zara and Shahana. Thank you very much for your presentation. I really enjoyed it, and I really liked the way you elucidated the role of the colonial tracks and their sort of destructive effects under the guise of progress, and then the way you talked about the sabotage and described that as something destructive that has potentially positive effects. I think I'm quite curious about the potentiality of the new track, which and what narrative, other narratives might be coming out of that, because I think that maybe there's, if I think of networks and digital networks, for example, and how those have connected people in unexpected ways, I also wonder if the physical tracks, the rail tracks, have a potentiality to connect and unite that perhaps, you know, is worth recognizing.
Yeah, that's, there are always potentialities, yes, of course. But I think in the process of construction right now, what was really visible to us and to people whom we spoke who are being affected by these railways is that this is the project of a military state to expand control over territory and people. So CPEC sort of connects from the frontiers in Balochistan in Pakistan to the Uyghur province of Xinjiang in China. And these are both spaces where both states feel that there is insecurity. So there is a huge, huge clampdown that's happening. The narratives, at least, that we heard were very much of containment, of dispossession, of disconnection. So the railway colonies that we visited where in Karachi, CPEC is reviving these railways. These are have turned into incredibly precarious spaces. So when we went with our mobile phones and started filming the tracks in these railway colonies, and one of the videos we very briefly showed, people there were upset at us. They asked us to leave. They saw the camera as a threat because it's the surveyor who's been coming in, who's been taking pictures and videos, and that has led to demolitions that are ongoing. So this is a sort of, in that instant of us being asked to not take out the camera and of the people living there identifying the camera as a weapon, really sort of, it was, yeah.
Yeah, and I think also with CPEC, specifically the railway tracks of CPEC, because it is a larger project with many other dimensions as well, and a lot other infrastructural projects as well. But the railways, the way in which the kind of geography of that that's being proposed, I think the spaces through which those railways are traveling and that the spaces they would be connecting have, in the recent history, had a very fraught relationship with being connected and to be connected to the rest of Pakistan, to the Pakistani state, and to the kind of larger geography has been an extremely violent and exploitative experience, largely. And so I think, and there's a very strong sense that in, you know, the Northwest Frontier Province, in Balochistan, at the border with Iran, in the Sindh Desert region, where there's going to be a huge coal development plant, that to be connected is likely to be a lot, be very dangerous for those spaces and only kind of continue the spirit of that occupational resource extraction processes.
And I think when you mentioned digital potentialities and the possibilities for networks, interestingly enough, the CPEC master plan, which was unveiled a few months ago, talks about how China is going to lay a new sort of optic nerve cable that's going to run through Pakistan. So our internet is now going to come from China, which we already know is a heavily surveilled and censored space. So even in the digital realm, there are things are really closing down, it seems.
Okay, before we take a 15 minutes break, I have to tell you that the next speech for the next session by Feras Publishing Practices will be in Arabic. So for the next lecture, you need some translation, probably, and then the translation device. And then, of course, please join me to congratulate all the incredible speakers of this session. Thank you.